Deutschlandfunk.
Saskia, findest du, Frauen sind, was das Finanzielle angeht, zu gutgläubig?
Absolut, Anke. Das ist in jedem Fall so. Frauen sind zu gutgläubig, zu naiv und sie vertrauen einfach auf den Partner.
Wie ist denn deine Reaktion, wenn dir jemand sagt, ey du, wir sind jetzt nicht verheiratet, ne? Aber wir machen und teilen alles 50-50 und das passt schon so für uns.
Da muss ich ein bisschen schmunzeln, Anke. Meine Reaktion wäre dann, ich sagen würde, super, wenn ihr beide für euch ein Lebensmodell gefunden habt, mit dem ihr beide einverstanden seid, das ihr beide als fair empfindet, dann ist das wunderbar. Denn was ich überhaupt gar nicht will und auch schon gar nicht in meiner Aufklärung ist, dass ich irgendwelchen Menschen etwas vorschreibe. Jeder muss selbst entscheiden, ob das gewählte Lebensmodell passt oder nicht. Als Scheidungsanwältin kann ich mir das ehrlicherweise immer nur schlecht vorstellen, dass wirklich alles 50-50 geteilt wird. Aber es gibt ja auch Ausnahmen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer. No.
Oh Leute, wir müssen über Geld sprechen. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Hi. Was soll ich sagen? Fühlt sich vielleicht erstmal unangenehm an, aber hilft ja nichts, weil die Lage ist ernst. Jede fünfte Frau ab 65 in Deutschland ist von Altersarmut betroffen. Das heißt, sie hat weniger als 1.445 Euro im Monat zur Verfügung. Und zwischen Männern und Frauen, da besteht eine Rentenlücke oder auch eine Gender Pension Gap. Das heißt konkret, laut Statistischem Bundesamt haben Frauen im Alter über ein Drittel weniger Einkommen zur Verfügung als Männer. Wenn man eine Hinterbliebenenrente bekommt, dann hat man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Aber selbst mit dieser Hinterbliebenenrente haben Frauen immer noch ein Viertel weniger Einkommen im Alter zur Verfügung als Männer. Und ein guter Brocken dieses Unterschiedes, dieser Gender Pension Gap, geht aufs Kinderkriegen. Ich sag nur Teilzeitarbeit, komplette Ausfallzeiten wegen Care-Arbeit, ja, und eben dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Da kümmert man sich um die Familie und ist am Ende bei der Rente die Gearschte? Das ist doch unfair, oder? Hier kommt die Anwältin Saskia Schlemmer ins Spiel. Die habt ihr eben schon gehört. Saskia ist Anwältin für Familienrecht, spezialisiert auf Eheverträge und Scheidungen. Auf Social Media, da ist sie als die Scheidungsanwältin unterwegs. Über 1300 Menschen folgen ihr da. Und sie spricht dort nicht nur, aber oft über finanzielle Themen. Und in dieser Folge, da sprechen Saskia und ich darüber, wie Frauen in Beziehungen eigentlich finanziell vorsorgen müssten, sich aber oft nicht trauen. Vor kurzem, da ist auch ihr Buch zu dem Thema rausgekommen. Nimm dir endlich, was dir zusteht und hör auf, dich dafür zu entschuldigen. So heißt dieses Buch. Und vor allen Dingen der Part mit dem Entschuldigen, der wird noch spannend gleich. Ich sag nur, toxische Bescheidenheit. Und Leute, bevor es losgeht, noch zwei Sachen. Einmal, wir machen hier natürlich keine Rechtsberatung. Das ist natürlich eh klar. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, das, was einfach alle einmal gehört haben. Und dann sprechen Saskia und ich über Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Konkret über Beziehungen, in denen der Mann mehr verdient als die Frau. Sehr binär, sehr hetero, sehr klassische Rollenverteilung. Aber ich glaube wirklich auch, einiges von dem, was wir gleich besprechen, das könnt ihr wirklich gut auch auf andere Beziehungen adaptieren. Zum Beispiel, wenn es um Care-Arbeit geht. Oder wenn ihr in einer Mann-Frau-Beziehung seid, in der ihr als Mann weniger verdient als die Frau. So, jetzt aber rein ins Thema Finanzen in Beziehungen. Ich habe Saskia gefragt, ist es tatsächlich die wichtigste finanzielle Entscheidung im Leben einer Frau, ob man Kinder bekommt oder nicht?
Ja, also das kann ich als Scheidungsanwältin, aber auch als Mutter bestätigen. Und oft wird ja auch die Ehe so verteufelt und gesagt, damit beginnt dann irgendwie das Übel. Aber meistens ändert sich durch die Ehe erstmal nicht wirklich viel, sondern das, was sich wirklich auswirkt, auch auf deine Erwerbsbiografie, ist das Muttersein. Und das müssen wir ja jedenfalls anerkennen.
Beim Thema Kinder, da sagst du ja auch ganz klar, spätestens dann sollte man heiraten, ne?
Nee, so würde ich das nicht sagen. Also das muss man schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich sage, dass in den Fällen, in denen ich beispielsweise mehr nach der klassischen Rollenverteilung lebe, also wo die Frau aus dem Beruf teilweise aussteigt, die erstmal im Mutterschutz geht, danach Elternzeit nimmt, Teilzeit arbeitet, da sage ich sogar, als Frau kannst du gar nicht so doof sein, Kinder zu bekommen, aus deinem Job auszusteigen und nicht zu heiraten. So, wenn du jetzt aber in einer bestimmten finanziellen Situation bist und möglicherweise die Ehe auch für dich nachteilig sein könnte, musst du diese Entscheidung natürlich nochmal anders treffen. Mir geht es aber insbesondere eben um diesen Schutz von Frauen, die auch heute noch aus dem Job aussteigen und glauben, dass sie besonders emanzipiert oder besonders fortschrittlich sind, wenn sie dann nicht heiraten. Ja, das ist eben eine große Gefahr, wo du einfach wachsam sein musst.
Und Ehe ist dann so das Bare Minimum in Sachen finanzieller Vorsorge?
Ja, die Ehe gibt einen gewissen Schutz. Das muss man sich einfach klar machen. Als Ehepartner bist du besser geschützt, wenn du jetzt einfach heiratest und auch mit dem Ehevertrag des Gesetzgebers, dann hast du einen, ja, ich nenne ihn oft Minimalschutz. Es kommt natürlich immer auf die gewisse Situation an, aber ein ganz einfaches Beispiel. Du hast zum Beispiel, auch wenn du den aller schlechtesten Ehevertrag der Welt unterschreiben würdest, also ich rede jetzt hier von diesen bösen Eheverträgen, die wir auch in der Gesellschaft kennen, hast du immer noch als Unterhaltsberechtigte einen Trennungsunterhaltsanspruch. Ja, also ich rede natürlich hier immer in der Rolle der Frau, weil ich das in meinem Alltag immer wieder erlebe und auch in meinem Alltag erlebe, dass Frauen auch im Jahr 2026 diejenigen sind, die eben zurückstecken. Und deswegen, das ist ein ganz starker Anspruch, den hast du nicht als nicht verheiratete Frau. So, und das ist eine Form der Absicherung. Genauso wie den sogenannten Versorgungsausgleich. Der Versorgungsausgleich, unabhängig davon, ob eine Rente heute noch reicht, ja, diese Diskussion brauchen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht führen, ist es trotzdem so, dass Rentenpunkte im Rahmen der Scheidung geteilt werden. Also alles das, was die Eheleute in der Ehezeit erwirtschaftet haben. Und wenn du dann aus deinem Job ausgestiegen bist und eben keine Rentenpunkte mehr erwirtschaftest, kriegst du dann zumindest einen Ausgleich. Andere Frage, ob das reicht, aber es ist eben dieser Minimalschutz.
Und besserer Schutz wäre eigentlich ein Ehevertrag.
Ja, auch da kommt es drauf an. Ja, ich habe ja hier in meinem Alltag auch oft Eheverträge auf dem Tisch liegen, wo ich dann sage, ach Mensch, kein Ehevertrag wäre dann vielleicht doch die bessere Variante gewesen. Das liegt daran, gestern hatte ich beispielsweise auch wieder den Fall, dass auch vor 10 Jahren, wo wir beide jetzt sagen würden, Mensch, da war es doch schon ganz anders, oder? Aber da war es noch gar nicht anders, ja, sondern da war es eigentlich genauso, wie es übrigens auch heute noch ist, wo Frauen, sehr oft Frauen, Eheverträge unterschreiben, die extrem zu ihrem Nachteil sind und dann aber trotzdem in genau dieser Konstellation, die ich gerade benannt habe, leben, also in einer eher klassischen Rollenverteilung. Und dann ist ein Ehevertrag, ein individueller Ehevertrag vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft. Aber es geht ja darum, dass man sich klar macht, dass Eheverträge auch so gestaltet sein können, dass sie zu deinem Vorteil sind.
Ja, oder dass sie eben tatsächlich so gestaltet sind, dass irgendwie alle gut dabei wegkommen, ne? Weil das ist ja irgendwie in der Idealvorstellung so, dass man den halt in guten Zeiten abschließt, wo man sich wohlgesonnen ist und wo man möchte, dass alle Beteiligten es irgendwie gut haben, damit man quasi in guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorgesorgt hat eigentlich, oder?
Das ist der absolute Idealfall. Du darfst aber nicht vergessen, dass in einer Welt oft Fairness sehr subjektiv verstanden wird. Und wenn ich jetzt von einer gesetzlichen Regelung abweiche, dann ist das ja immer automatisch zum Vorteil des einen und zum Nachteil des anderen. Also wenn du das jetzt einfach mal ganz objektiv betrachten möchtest, so, dass das dann die Partner in ihrer Konstellation als fair empfinden, das ist dann der Idealfall. Aber ich sehe natürlich auch in meiner Praxis immer wieder, dass es auch hier bei einem Paar, das sich wohlgesonnen gegenübersteht, das heiraten möchte, doch auch dann ja kleine bis größere Streitereien auftun, wo man dann sagt, ah, da spiegelt es doch dann ganz deutlich wieder, was ich auch immer wieder im Scheidungsfall erlebe.
Ja, ich muss sagen, das wäre für mich schon irgendwie so ein Punkt, wo ich vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen würde und mir denken würde, okay, ist das irgendwie die richtige Entscheidung gerade?
Ja, Anke, das ist sehr gut, dass du das sagst. Und ich würde mir das auch in vielen Fällen wünschen. Ich kann dir aber sagen, dass das nicht immer so gemacht wird. Und das sind eigentlich auch die Punkte, die mich selbst immer wieder erschrecken lassen. Ja, weil ich mich dann schon frage, wo ist jetzt hier das Problem? Aber diese Konsequenz, die sich daraus ergibt, offensichtlich, wie du es ja auch gerade benannt hast, die ist schon hart und die trauen sich dann auch viele nicht durchzuziehen.
Da sind wir auch so ein bisschen bei dem zweiten Teil deines Buchtitels. Also der erste Teil ist ja, nimm dir endlich, was dir zusteht. Und der zweite Teil ist ja, und hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Und die eine Sache ist ja auch, sich zu nehmen, was einem zusteht, das ohne schlechtes Gewissen zu machen. So, und da nicken wahrscheinlich viele total eifrig und sagen, das ist richtig so hier, ne? Also wir machen Care-Arbeit, wir haben das verdient. Es wird uns nicht irgendwie so aus Almosenhaftigkeit geschenkt, sondern wir haben das verdient. Ich glaube, dass der zweite Part, und das schreibst du ja auch, oft viel schwieriger ist, dieser Part so, hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Was ja auch vielleicht nach tausenden Jahren Patriarchat nicht so ein riesengroßes Wunder ist, oder?
Ja, was vielleicht auch wirklich weiblich ist, oder? Sich zu entschuldigen. Also ich beobachte ganz oft, sowohl im Beruf als auch im Alltag, dass Frauen immer noch eine Erklärung hinterher schieben und eine Begründung, warum sie etwas machen. Und am Ende relativiert das auch immer so ein bisschen unsere Forderungen. Und ich glaube, das macht uns selber schwach. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir viel überzeugter oder selbst überzeugt von dem sind, was wir eigentlich fordern. Mhm. Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass man daran dann doch erkennt, naja, so voller Überzeugung werden dann diese Ansprüche dann doch nicht gestellt. Oder man hinterfragt, ob das wirklich berechtigt ist.
Also du bist auch Team, nein, ist ein ganzer Satz.
Absolut. Nein, ist ein ganzer Satz. Aber auch das führe ich ein bisschen weiter aus in dem Buch. Es gibt auch Situationen, wo man ja sich nicht jede Tür verschließen möchte oder wo du sagst, da muss ich mich so ein bisschen rantasten. Das heißt, da kannst du auch das abgeschwächte Nein wählen. Wichtig ist aber, dass du dir klar machst, dass am Ende ein Ja immer auch oft zu deinem Nachteil ist. Und da ist es oft viel, viel schwieriger, von zurückzukehren, als wenn du ja im Zweifel dann lieber erstmal gar nichts sagst. Ja,
das erlebe oder ich auch erstmal sagst, so, ich muss da erstmal drüber nachdenken oder genau. Irgendwie sowas, nicht? So dieses Luftverschaffen ist manchmal, glaube ich, Zeit. Auch ganz gut. Ja, ja, genau. Genau. Und auch, es gibt einem ja auch die Zeit, auch. Du schreibst ja auch über Intuition, da vielleicht mal reinzuhören, was eigentlich hinter diesem intuitiven Gefühl steckt. Weil ich habe mich tatsächlich auch gefragt, also du schreibst ja, dass unsere Intuition quasi eigentlich immer ein guter Kompass ist für das, was für uns persönlich falsch und richtig ist. Wo ich mich gefragt habe, wie bekomme ich denn so dieses intuitive Gefühl auf so eine Sachebene?
Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir gerade wir Erwachsenen weiter trainieren müssen, weil wir so viele äußere Einflüsse haben, dass wir, glaube ich, manchmal gar nicht entscheiden können oder differenzieren können, was ist jetzt eigentlich meine innere Stimme, die mir welche Empfehlungen gibt. Und es ist erstmal super schwer, sich davon abzugrenzen, ja, wirklich zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich und ich höre jetzt auf mich. Und gerade in Beziehungssituationen hast du oft die Tatsache, dass es, ja, dass viel auch miteinander vermischt wird, dass da natürlich ganz viele Emotionen mit sind. Und trotzdem, ich kann zum Beispiel das Beispiel geben, ich hatte einen Scheidungstermin letzte Woche und nach dem Gerichtstermin ging es dann darum, also Betrug war letzten Endes der Auslöser für die Trennung und dann sagte sie zu mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste, dass vor 6 Jahren eigentlich schon mal, oder ich kann es nicht nachweisen, aber ich bin mir heute rückblickend sehr, sehr sicher, dass es da die gleiche Situation schon mal gegeben hat. Aber ich habe mich dann einfach ja von anderen Dingen beeinflussen lassen und habe dann nicht auf diese innerliche Stimme gehört, die man hat. Mhm. Und ich glaube, die ist auch oft nicht zu erklären. Ja, und wenn du anfängst, sie irgendwie dann ja, mit Belegen untermauern zu wollen, zu suchen etc. pp., dass du dann auch wieder dagegen arbeiten könntest, ja. Aber wenn du
dann wird anfängst, man auch ehrlich gesagt schnell ein bisschen crazy auch, ne?
Ja, total.
Teilweise, Habe ich das Gefühl, absolut, wenn man dann so auf so Indiziensuche geht, genau, oder irgendwie sowas.
Ja, aber rückblickend, ich glaube, das haben wir alle in unserem Leben und das schreibe ich auch in dem Buch, gibt es immer wieder Situationen, wo man doch dann sagt, Mensch, eigentlich wusste ich es doch schon vorher. Ja, aber es gehört dann natürlich auch ganz viel Mut zu, dann vielleicht, wenn man eben nicht die Beweise hat, weil dann ist es ja einfach, ne? Dann hast du ja nicht nur eine innere Stimme, sondern du hast ja auch eine äußere Faktenlage, darauf zu hören. Und ja, wenn du das aber vielleicht einfach, oder wenn du dem folgst, deiner inneren Stimme folgst, dann wirst du auch vielleicht die Bestätigung bekommen und dann immer mehr darauf vertrauen können.
Und dann reicht vielleicht dann auch ein, das fühlt sich für mich nicht richtig an, statt irgendwie das groß zu erklären.
Richtig.
Du schreibst in deinem Buch auch über toxische Bescheidenheit. Was meinst du damit?
Als ich das Kapitel geschrieben habe, habe ich auch an eine Situation aus meinem Anwaltsleben gedacht oder die ich da irgendwie mit reinbringen wollte. Ich habe ganz oft die Situation, dass mir Frauen im Rahmen der Trennung sagen, eigentlich wollte ich gar nichts. Ich wollte nie was, ich habe nie was gefordert. Mir war es immer egal, ob wir in Urlaub fahren. Ich habe keinen Schmuck gewollt, etc. pp. Ich war eigentlich immer lieb und brav. Und dann sage ich, ja super, dank dir halt hinterher niemand. Ja? Das ist etwas, wo man sich selber viel kleiner macht. Und das nach außen hin als etwas Gutes darstellt, dass man eigene Wünsche und Bedürfnisse nicht äußert. Das ist jetzt hier auch in einer gewissen Form von materieller Sicht, aber das gilt auch insbesondere für Bedürfnisse. Dass Frauen sich nicht trauen, mir zu sagen, mir ist es wichtig, dass ich auch Freizeit habe, obwohl ich in Anführungsstrichen nur zu Hause bin. Ja? Also das nur nehme ich immer in Anführungsstriche, ganz wichtig. Jetzt hört man mich hier nur im Radio, aber du, ne, das ist mir wichtig, dass ich das betone. Und das sind einfach ja, ganz viele kleine Punkte, die hinterher dazu führen, dass Frauen sich immer kleiner machen. Und am Ende, wenn du dich selbst klein machst, dann wird dich dein Umfeld auch nicht als groß wahrnehmen, ja, oder als Person, die irgendwie zu sich steht und erkennt das auch nicht an.
Ich hatte da beim Lesen die ganze Zeit so ein richtiges Boomer-Sprichwort im Ohr, das irgendwie in meiner Familie immer früher rumgegangen ist. So, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr.
Richtig, und ich finde es eigentlich sehr gut.
Auch wenn das grammatikalisch nicht so ganz einwandfrei
ist. Egal, aber trotzdem.
Ist aber ja auch was, was potenziell gesellschaftlich dann auch mal bestraft wird, ne? So nach dem Motto, ja, hier, guck mal, die geht so voll rein und die weiß nicht, wo ihr Platz ist, so mäßig.
Auch krass, ne? Die weiß nicht, wo ihr Platz ist, ja.
Genau, ja, ich, ist auf ein Englisch drüber. Klingt das ein bisschen cooler. Ja. So, she doesn't know her place oder sowas. Keine
genau,
Ahnung.
Ja, die ist einfach ein bisschen drüber, ein bisschen übertrieben. Ja, man eckt damit natürlich auch an, gar keine Frage. Und ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch so eine Situation im Bekanntenkreis, es gibt Menschen, die ja immer besonders gemocht werden wollen. Und man merkt richtig, dass die irgendwas kompensieren möchten dadurch. Und ich glaube, dieses gemocht werden wollen von allen, das ist eigentlich auch total falsch. Denn wenn du dich mal fragst, magst du denn alle? Ist denn wirklich jeder Mensch in deiner Umgebung irgendwie echt kompatibel mit dir? Und ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, nee, das ist definitiv nicht so. Und es ist mir auch letzten Endes egal, was dann Menschen über mich denken, die mir eigentlich auch egal sind. Ja, aber wenn sich natürlich dein Kosmos darum dreht, es allen recht zu machen, dann vergisst du dich automatisch. Oder du kannst dich dann ja auch gar nicht priorisieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Und man ist unbequem, man eckt damit an, es finden nicht alle Leute toll. Und dann wird dir vielleicht auch mal gespiegelt. Oder dann applaudieren eben nicht immer alle, wenn du kommst. Ja, und manche Menschen brauchen das aber als Bestätigung.
Ich finde, in solchen Situationen hilft total, sich den Worst Case zu überlegen. Und wenn der Worst Case ist, die Person will nichts mehr mit einem zu tun haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, mochte man die Person selber vorher nicht, dann ist das ja eigentlich fast der Best Case.
Absolut, aber die Menschen trauen sich eben nicht immer die Konsequenzen auch eines Verhaltens zu tragen, sondern dann geht man dann doch lieber den einfacheren Weg und sagt, ach, Mensch, wenn ich das nochmal so betrachte, hat mir eigentlich nichts getan. Das sind alles Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Und die können nicht alle aushalten. obwohl es das Beste wäre.
Es gibt auch so einen Satz in deinem Buch, uns wurde über Jahre eingeredet, dass Geld uns nicht wichtig sein darf. Der steht ja eigentlich auch total stellvertretend für viele Probleme, die dann ja wie so ein Dominospiel dann immer weiter zusammenklappen, ne?
Absolut. Also am Ende, du brauchst Geld, gerade als Frau brauchst du Geld. Du musst immer die finanzielle Möglichkeit haben können, nicht in einer Beziehung bleiben zu müssen. Ja? Das ist für mich irgendwie so die Argumentation, warum uns Frauen Geld wichtig sein muss. Ja? Ich gehe ja natürlich noch weiter und sage, hey, ein schönes Leben zu haben, kannst du mit Geld ermöglichen und warum sollte dir das nicht wichtig sein? So, aber du wirst natürlich auch, wenn du kein Geld hast, klein gehalten. Und ich habe hier Situationen, wo es eben schwierig ist, aus einer Beziehung zu gehen, eben weil man finanziell nicht in der Lage ist. Und das macht so unfrei auf allen Ebenen, ja, dass ich das finde ich wirklich toxisch, wenn man da etwas anderes gesagt bekommt.
Ja, man spricht da ja auch völlig zu Recht auch teilweise von finanzieller Gewalt, die ausgeübt wird, ne, im schlimmsten Fall.
Richtig. Ja, und finanzielle Gewalt, es fängt ja auch schon da an, dass dir der Partner sagt, Mensch, mit dem Auto fährst jetzt nicht weg, das habe ja ich bezahlt.
Ja, oder wo man dann irgendwie das Geld, was einem zusteht, so als Taschengeld begreift oder sowas, ne?
Genau, als Nettigkeit. Wenn man besonders artig war, bekommt man was als Belohnung. Und wenn man jetzt nicht in der Rolle performt, bekommt man nichts. Das ist ja bodenlos.
Das ist ja eigentlich schon, wenn man mal so darüber nachdenkt, total krass, ne? Also Taschengeld ist ja was man Kindern gibt, damit die irgendwie, keine Ahnung, lernen, mal so ein bisschen mit Geld umzugehen oder sowas, ne? Aber das ist ja nicht, was eine erwachsene Person haben sollte.
Ja, aber trotzdem spricht das BGB und daran sieht man eigentlich auch, dass es reformbedürftig ist, auch im Gesetz noch vom Taschengeld. Ja?
Also, wirklich?
Ja.
Das finde ich wild.
Ja, ja.
Das ist gerade... Also das ist gerade...
Ja, aber wow. Auch da sage ich ja immer, das ist im Rahmen des Familieneinkommens und da sage ich ja auch, also das ist jetzt hier wirklich weitreichend, auch eine juristische Diskussion, aber ganz klar eben, dass man das Familieneinkommen so zu verstehen hat oder so verstehen sollte, unabhängig davon, ob es Kollegen anders sehen, dass eben Geld, was erwirtschaftet wird in einer Ehe, eben dann auch letzten Endes als gemeinsames Geld verstanden wird, als Familieneinkommen, weil beide ja ihren Beitrag auf ihre Art dazu beitragen, dass man dann davon die Kosten bezahlt, selbstverständlich, und das, was am Ende überbleibt, dann aber auch fair geteilt wird, sodass beide die Möglichkeit haben, über eigenes Geld zu verfügen und aber auch am Ende zu sparen. Das ist so das, wo ich sage, so sollte man das eigentlich verstehen. Was aber nicht bedeutet, dass das alle auch so tun.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, selbst wenn man keine Kinder hat und nicht verheiratet ist, ist es ganz gut zwischendurch. Und wenn man auch gefühlt so denselben Lebensstandard hat, ist es irgendwie zwischendurch mal ganz gut, nebeneinander zu legen, wie viel hast du zur Verfügung, wie viel habe ich zur Verfügung und wie gestalten wir das, dass das für uns beide fair ist. Aber dazu muss man natürlich auch den richtigen Partner haben, ne? Der dann auch sagt, du, ich habe 20% mehr, deswegen leiste ich 20% mehr finanziell gesehen.
Ja, und auch da, also mir wird ja ganz oft der Vorwurf gemacht, dass ich quasi dann so eine Umverteilung machen will. Und ich finde, dass man das schon ein bisschen korrigieren muss. Du musst dir als ein oder dann auch als weniger verdienender Part einfach klar sein, okay, wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du dir diesen Lebensstandard einfach nicht leisten. Ja, also es können ja trotzdem beide sagen, das ist für uns nicht fair, ja, aber dann orientiert euch bitte an dem Lebensstand, den sich beide auch wirklich leisten können. Und da sind ja auch die meisten gar nicht ehrlich zu sich.
Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar sagst du, Liebe von Finanzen zu trennen, das ist wirklich in den meisten Beziehungen eine Illusion. Warum funktioniert das einfach nicht?
Also das funktioniert nur in Beziehungen, so erlebe ich es in meinem Alltag, wo wirklich beide über ausreichend finanzielle Mittel verfügen. Da kannst du komplett sagen, so jeder macht seins, keiner ist durch den anderen beeinflusst. Aber sobald du eine Beziehung eingehst mit einem Partner, wo einfach das Einkommensgefälle existiert, ist es ja trotzdem so, dass ihr einen sehr intimen Lebensbereich miteinander teilt, ja, und dass du in einer Beziehung ja gar nicht wirklich abwägen kannst, wer macht jetzt genau was? Also dieses 50-50, womit du auch die Folge hier begonnen hast, das ist ja eben in den allermeisten Fällen gar nicht nachweisbar, sondern der eine arbeitet dann länger, dann macht er zu Hause schon mal das Essen. So, und das sind einfach Dinge, die so extrem miteinander vermischt werden, ja, dass du einfach nicht mehr in der Position bist, da wirklich zu differenzieren. Und meistens wird dann beim Geld, weil da ist es ja einfach, ja, da kann man ja rechnen, differenziert, aber bei diesen ganzen anderen Dingen, die in einer Beziehung anfallen, wie Care-Arbeit, wie emotionale Leistung für die Beziehung, da kann ich ja eigentlich gar nicht mehr so rechnen. Und dann vermischen sich zwei Ebenen. Und wie du auch gerade gesagt hast, du musst ja auch immer wieder als Paar einchecken. Hey, wo stehen wir gerade? Fühlt sich das fair für uns an? Und manche Dinge fühlen sich eben nicht fair an. Ja, ist es dann fair, dass zu Hause der eine alles putzt und dann der andere am Ende der Woche einmal ein Abendessen bezahlt und dann ist es damit getan? So, meistens ja nicht. Und deswegen ist es einfach super schwierig, da wirklich eine Trennung hinzubekommen. Und viele sagen ja, Mensch, wir heiraten aus Liebe, Geld spielt gar keine Rolle. Doch klar, Geld spielt eine Rolle. Immer.
Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht auch grundsätzlich bisschen auch auf einer, vielleicht gar nicht erst die oberste Ebene, Ehevertrag oder sowas, sondern dass wir viel früher anfangen sollten, über Geld zu reden, weil es dann nämlich auch nicht mehr so ein, ja, so ein Thema ist, was so Angst macht und was dann so groß direkt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja klar, Geld muss von Anfang an in einer Beziehung besprochen werden. Es ist super wichtig und man hat ja auch hier nochmal den Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Ja. Was uns ja auch irgendwie so über Jahrzehnte eingetrichtert wurde. Doch, du musst über Geld sprechen. Es funktioniert gar nicht anders.
Gibt es irgendeinen Rat, den du Frauen gibst, der vielleicht auch sehr niedrigschwellig ist und vielleicht auch ein guter erster Startpunkt ist, wenn einem die Intuition schon sagt, da müsste man mal.
Du meinst jetzt auch gerade in bestehenden Beziehungen?
Gerade in bestehenden Beziehungen, so, also manchmal hat man ja so den Punkt, boah, irgendwie fühle ich, dass es nicht rund läuft, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, du musst das aussprechen. Du musst anfangen, das Gespräch zu suchen, das auszusprechen, zu kommunizieren. Weil sonst wird sich nichts ändern, ganz klar. Und der erste Schritt ist immer schwer, weil wenn du Dinge ausgesprochen hast, das ist wie beispielsweise eine Trennung, die beginnt im Kopf und irgendwann vertraust du dich vielleicht dann doch mal deiner besten Freundin an. Und ehrlicherweise in der Sekunde, wo du es aussprichst, setzt du eigentlich rückwirkend immer den Prozess in Gang. Ja, und das wird jetzt ja hier auch der Fall sein. Und ich habe ja auch Fälle, auch das schreibe ich in dem Buch, wo Frauen sich getraut haben, Ungleichheiten anzusprechen und dann die Konsequenz war, dass der Mann beispielsweise gesagt hat, ja, dann kannst du deine Koffer packen und gehen. Und dann musst du ja auch hinterher sagen, okay, wenn das jetzt der Fall ist, wie reagiere ich da? Und deswegen fällt auch es ganz vielen schwer, genau diese Themen anzusprechen. Aber ich sage auch da immer meinen Mandanten, sie verlagern das Problem einfach nur. Ja, also man verlagert das Problem in die Zukunft, weil es ist ja trotzdem da.
Saskia, vielen Dank für die Expertise und den Reality-Check.
Sehr gerne, Anka. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielleicht fangen wir in Beziehungen also wirklich schon möglichst früh an, über Geld zu sprechen, ne? Und halt nicht erst, wenn wir bei der Anwältin sitzen für einen Ehevertrag und dann irgendwie merken, wir haben ja überhaupt keine gemeinsame Sprache, wenn es so um das Thema Finanzen geht. Vielen Dank nochmal an Saskia Schlemmer für die Expertise. Ihr findet Saskia unter Die Scheidungsanwältin auf Social Media und ihr Buch, das heißt, nimm dir endlich, was dir zusteht und hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Das ist im Mosaik Verlag erschienen und kostet 20 € als Taschenbuch oder 18 € als E-Book. Im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch ums Thema Geld, beziehungsweise ums Karriere machen und Kinder kriegen. Karriere und Kind als Frau, das ist ja schon eine Herausforderung an sich. Und jetzt stellt euch das nochmal alleinerziehend vor. Genau da steckt Janina mittendrin. Sie ist vor 2 Jahren total ungeplant schwanger geworden. Das Kind, das ist von einer Affäre. Heute ist ihre Tochter 2 Jahre alt. Und Janina, die hat schon kurz nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Warum ihr das so wichtig war und auf welche Vorurteile und Widerstände sie immer wieder stößt, das erzählt sie euch jetzt.
Mir war das extrem wichtig, vor allem auch für meine Karriere und für meine berufliche Weiterentwicklung und natürlich auch für meine finanzielle Freiheit, dass ich komplett wieder ins Arbeitsleben einsteige und daran auch extrem viel Freude gehabt habe. Was es aber so ein bisschen schwer gemacht hat, und das ist mir bei meinem noch aktuellen Arbeitgeber aufgefallen, dass ich dort sehr stark in die Schublade gesteckt wurde. Ja, das ist doch eine Mama, die ist eine junge Mama, die will jetzt noch Karriere machen, die will jetzt mehr Verantwortung übernehmen, die arbeitet ja wieder, wie machst du das denn alles? Also ich habe immer nur eher so Fragezeichen in den Augen der Leute und Chefs und Kollegen gehabt, weil ich habe natürlich auch lange gestillt. Ich habe meine Tochter über 2 Jahre gestillt und ich habe das trotz meiner Vollzeitarbeit ganz gut hinbekommen mit On-the-Job-Abpumpen. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen dem Unternehmen mal die Augen geöffnet, dass es auch anders geht. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass es wirklich Zeit ist, dass Frauen, dass die arbeiten können, dass das klappt, dass das in der heutigen Gesellschaft ja für einen selbst als Frau und als Mutter selbstbestimmt möglich sein sollte. Auch wenn es sicherlich sehr viele gute Vollzeitmütter gibt und die sicherlich auch sehr erfüllt sind, finde ich, ist es extrem wichtig, als Frau selbstbestimmt zu sein und vor allem auch finanziell abgesichert zu sein. Weil obwohl ich Unterhalt vom Vater etc. gekriegt habe oder auch bekomme, war das für mich nie der Grund zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause bei meinem Kind, weil ich hätte immer finanzielle Einbußen. Es gibt auch unzählige Studien, dass einfach Frauen, die ein Kind bekommen und wieder arbeiten, ein Drittel weniger Gehalt bekommen als ein Vater, der auch Elternzeit nimmt, der auch zu Hause bleibt, der ein Kind hat. Die werden einfach immer finanziell höher gestellt oder denen wird mehr zugetraut. Ne? Als Mutter bleibt man ja eher zu Hause, das Kind ist krank, vielleicht kriegt man ja noch ein Kind. Und das sind alles so Vorurteile, die ich jetzt öfter erlebt habe an der Arbeit, auch von meinen Vorgesetzten. Bei mir gibt es eine berufliche Veränderung, weil ich mir gesagt habe, ich habe Ziele in meinem Leben. Ich habe mir ganz feste Ziele gesetzt gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte mit meinem jetzigen Alter das und das erreicht haben in meiner Karriere, von der Position, vom Gehalt. Und ich habe einen neuen Arbeitgeber gefunden, wo ich all das bekomme. Und als ich dann meiner Chefin gesagt habe, ich müsste jetzt mit ihr reden über was Wichtiges, das Erste, was sie gesagt hat, war, du kriegst ein zweites Kind. Und ich so, ja, ich bin vielleicht in dem Alter, wo ein zweites Kind hätte kommen können. Aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben, als jetzt immer nur so, oh wow, ich verändere mich und ich kriege ein Kind. Sondern ich verändere mich und mache Karriere. Und diese Vorurteile sind ja nicht nur bei älteren Menschen oder die älter sind als ich, mir begegnet, sondern auch Menschen in meinem Alter, die mich halt immer wieder angeguckt haben, wie, du bist direkt wieder arbeiten gegangen. Wie, du stillst dein Kind und du pumpst ab, du gibst es zur Tagesmutter, du lässt es fremd betreuen. Was bist du denn für eine Mutter? Und für mich war halt einfach klar, ich möchte eine Mama sein, die einigermaßen glücklich ist und ich möchte einfach etwas erreichen in meinem Leben. Und wenn ich das in dem aktuellen Job so nicht machen kann oder nicht bekomme, weil ich halt eine junge Mutter bin, habe ich mich extern umgeschaut. Und das war eigentlich ein ganz spannender Prozess, weil ich nicht mit einem Ton, nicht mit einer Frage, nicht mit einer Anmerkung in den gesamten Bewerbungsprozess auf mein Privatleben, auf meine familiäre Situation angesprochen wurde. Und genau so soll das heute auch ablaufen. Es geht nur um die Person, um die Leistung und was quasi der Arbeitgeber von einem verlangt. Und ich bin dort durch 3-4 Stufen gelaufen, wurde mehrere Stunden lang gegrillt, ausgefragt. Aber das Thema Familie war nie ein Thema. So soll es ja auch sein.
Wie es bei Janina weitergeht, auch in Sachen Dating, das hört ihr dann demnächst hier. Und Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert uns total gerne. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten, da freuen wir uns auch immer drüber. Und ihr meldet euch wie immer sehr, sehr gerne mit Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.